Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Reden wir über Thüringen. Heute eine neue Folge des politischen Podcasts von Thüringer Allgemeine, Ostthüringer Zeitung und Thüringischer Landeszeitung. Wir sprechen mit Stefan Brandner von der AfD. Herr Brandner, kurz etwas zu Ihrer Vita. Sie saßen von 2014 an im Thüringer Landtag, bevor Sie 2017 dann in den Bundestag gewechselt sind. Und jetzt sind Sie zum dritten Mal Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl am kommenden Sonntag.
Das ist auch mal ein kleiner Stand, ja.
Also zunächst einmal herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt.
Mit mir im Studio mein Kollege Fabian Klaus. Mein Name ist Elmar Otto. Wir sind beide politische Reporter bei Funke in Thüringen. Und noch jetzt ein wenig mehr zu Ihnen. 1966 sind Sie im nordrhein-westfälischen Herten geboren.
Auch das ist korrekt, ja.
Haben dann zunächst eine Ausbildung zum Industriekaufmann im schönen Castrop-Rauxel gemacht.
Ja.
Was lachen Sie bei schönen Castrop-Rauxel?
Das duale Bildungssystem genossen, genau. Das war aber mein Vater. Das Abitur hat ein bisschen länger gedauert und dann musste ich erst was Vernünftiges lernen, bevor er mich hat studiert.
Ja, das ist mir schon aufgefallen. Sie haben irgendwie 2 Jahre später als normale Abi gemacht.
Ja, ungefähr, also ich sag mal, meine stärkeren Phasen kamen später im Leben.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber gut, jetzt 1994 haben Sie dann, bis 1994 haben Sie Rechtswissenschaften studiert an der Uni Regensburg. Seit 1997 sind Sie als Rechtsanwalt tätig und jetzt würde mich noch interessieren, 1990, habe ich zumindest bei Wikipedia gefunden, waren Sie in Südafrika und 1994 in Südamerika.
Warum? Genau. Das erste, der Südafrika-Aufenthalt, der hing damit zusammen mit dem mit meinem Ausbildungsunternehmen. Ich habe die Lehre gemacht bei Klöckner Bekorit in Castrop-Rauxel und das war einer der führenden, wenn nicht sogar der führendste, Ausrüster für Untertage-Technik. So Metall, Hydraulik, Brecher, so Förderbänder und sowas alles. Und die hatten eine Tochtergesellschaft, war es glaube ich, in Klerksdorp in Südafrika. Und da habe ich die Chance ergriffen und habe gesagt, wenn ich fertig bin hier mit der Ausbildung, würde ich gern mal da ein bisschen arbeiten. Und das war dann, glaube ich, nach meinem ersten Semester, wenn ich mich richtig erinnere, bin ich dann für 3 Monate nach Südafrika. Das war so die Ende der Apartheidszeit. Nelson Mandela war noch im Gefängnis. F.W. de Klerk war, wenn ich mich richtig erinnere, war der Staatschef so auf Abruf. Da ging es schon so mit Verhandlungen hin und her. Also das war eine extrem spannende Zeit und auch ein bisschen traurig für mich, denn die Wiedervereinigung habe ich verpasst. Ich hatte die etwas später eingetaktet so für mich und dann ging das ja alles hoppla hopp. Also am 3. Oktober 1990 war ich leider nicht im Lande.
Es ist immer schlimm, wenn sich so Wiedervereinigungen nicht an den Terminkalender halten.
Ja, genau.
Das muss man an der Stelle sagen. Ja, herzliches Hallo auch von mir. Ich glaube, zur Vita hatten wir jetzt alles.
Ja, vielleicht, was wir noch vergessen haben, ist, Sie werden es nicht gerne hören, aber Sie sind natürlich Mitglied in einem Landesverband, der vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft wird. Und vielleicht noch was zu Ihnen, darauf mögen Sie eventuell sogar stolz sein. Sie haben sich selbst mal als den Pöbler im Thüringer Landtag bezeichnet, weil Sie in Ihrer relativ kurzen Zeit im Landtag ja mit 32 Ordnungsrufen innerhalb von 3 Jahren, glaube ich, so die absolute Spitze hielten und in der Legislatur davor waren es insgesamt, glaube ich, 42 innerhalb von 5 Jahren bei allen Abgeordneten.
Was Sie alles wissen, also ich habe das jetzt nicht nachgezählt, ich habe das mal irgendwann aufgelistet, aber jetzt nicht wegen meines übersteigerten Egos, sondern weil ich immer danach gefragt wurde. Und irgendwann habe ich es da mal aufgeschrieben, ich glaube, es waren tatsächlich so um die 30, was jetzt diesen Landesverbandseinstufungen da angeht, Sie wissen ja, von mir das kommt. Wir haben ja unseren politischen Paradiesvogel Stefan Kramer im Verfassungsschutz ganz oben sitzen, der war schon FDP, CDU, ist bei der SPD gelandet, Studium abgebrochen, also eigentlich eine gescheiterte Existenz, der dann von Ramelow da ins Amt gehievt wurde als Verfassungsschutzpräsident und seitdem natürlich genauso dahin bellt, was sein Herrchen möchte und dann hat er uns halt da eingestuft, ist nicht ernst zu nehmen. Es war ja auch völlig eigennützig, wenn Sie sich erinnern, er hat uns ja eingestuft im März 2021, so wie Sie es gesagt haben. 3 Wochen später, 4 Wochen später ist er als Direktkandidat für die CDU, für die SPD angetreten, für den Deutschen Bundestag. Also da sah man, ähnlich wie bei Haldenwang, man bereitet sowas vor, Dreck auf die AfD schmeißen und dann selbst politisch Karriere machen wollen. Bei Kramer ist es gescheitert endgültig, bei Haldenwang werden wir sehen. Also völlig durchsichtig, hat mit der Wahrheit in diesem Lande und mit unserer Partei nichts zu tun.
Ja, aber die Einstufung kommt natürlich auch durch Äußerungen, ne? Von AfD-Mitgliedern.
Was? Ich glaube, das ist Quatsch. Das ist ja Quatsch. Das ist einfach politisch motiviert. Und ich verstehe auch gar nicht, warum Sie als weltweit führendes Medienunternehmen immer wieder darauf reinfallen.
Wir fallen ja nicht drauf rein. Also wenn der Kollege davon spricht, dass es Äußerungen sind, die dazu geführt haben. Ich nehme mal Ihren Landesvorsitzenden, alles für Deutschland. Ich nehme mal den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Thüringer Landtag. Herrn Prophet, der so ein bisschen Probleme hat, Täter und Opfer im Nationalsozialismus auseinanderzuhalten. Und da könnte man die Liste noch ein Stück, also steht dann auch in diesem Bericht auch drin, das könnte man die Liste noch so ein Stück erweitern. Ich will es aber gar nicht, an der Stelle so tief reingehen, aber Herr Brandner, vielleicht nochmal die Frage, fühlen Sie sich eigentlich selber als Rechtsextremist oder wo würden Sie sich politisch verorten?
Also wenn Sie meine Vita, das war jetzt ja nur auszugsweise, dann mal erforscht hätten, wären Sie auch darauf gestoßen, dass ich Anfang der 80er Jahre in die Junge Union eingetreten bin, in die CDU eingetreten bin. Das war eine Zeit, Franz-Josef Strauß, richtig. Und da habe ich es ja tatsächlich bis 2010 ausgehalten. Also wenn Sie richtig rechnen, bin ich ungefähr 30 Jahre in der CDU gewesen und war immer, von der Agenda stand immer Wiedervereinigung, früher natürlich. Deshalb war es doppelt ärgerlich, als ich dann nicht da war. Also ich stufe mich als jemand ein, der Politik für Deutschland macht, der faktenbasierte Politik für Deutschland macht, der ideologiefrei unterwegs ist und schaut, was kann man in Deutschland besser machen. Und davon gibt es inzwischen leider eine ganze Menge.
Es sind ja von Ihnen auch so Reden bekannt. Und das kommt dann eben dazu, dass es solche Einstufungen gibt, wenn Sie von Geflüchteten reden und dann eine syrische Familie mit Vater, Mutter und zwei Ziegen bezeichnen.
Habe ich nie gemacht.
Ja, die Rede könnten wir uns auch mal angucken.
Ja, machen Sie. Machen Sie mal Faktencheck. Hm? Und vor allem gucken Sie zwei Sätze an, die danach kommen. Die sind ganz entscheidend.
Sie würden sagen, aus dem Kontext gerissen?
Absolut.
Okay.
Ich sage nämlich, das genau gilt für mich nicht, sondern wahrscheinlich für den damaligen Innenminister de Maizière, der uns ja das klar machen wollte. Also das ist immer wichtig, genau wie der Jurist immer weiter lesen sollte, sollte der Redakteur, der Journalist immer weiter hören, was gesagt wird. Sie
haben einfach die Chance gehabt,
aber das haben wir
kontextualisieren. Da haben Sie ja schon mal mit was aufgeräumt.
Haben wir schon mal einen Fake aus der Welt geräumt.
Sehr schön. So, und jetzt reden wir mal über die AfD in Thüringen und wir reden mal vor allen Dingen über eine Sache, die noch gar nicht so ganz transparent bisher ist. Kollege hat Sie ja vorgestellt als Spitzenkandidat, das stimmt auch, Sie sind auf Listenplatz 1. Aber da gab es vorher so eine Männerrunde, ne? Stefan Möller, der Co-Landesvorsitzende, ist auf Listenplatz 2. Und es war lange nicht klar, geht er auf die 1, gehen Sie auf die 1. Da gab es vorher so eine moderierte Männerrunde von Björn Höcke, wo das geklärt wurde. Nehmen Sie uns mal mit, wie wurde denn das geklärt? Wie haben Sie das denn am Schluss glatt gezogen? Sie haben ja eben schon gesagt, Sie haben kein übersteigertes Ego, sind jetzt aber trotzdem auf Platz 1. Wie ist denn das? Wie haben Sie sich denn geeinigt?
Naja, nicht jeder, der auf Platz 1 ist, hat ein übersteigertes Ego. Ich denke mal, ich habe auch große Verdienste und bin ein toller Typ. Und deshalb haben viele gesagt, komm, den wählen wir dahin. Also die reine Männerrunde war jetzt erstmal, wir haben leider zu wenig Frauen in Thüringen, da wären natürlich auch Frauen herzlich so eingeladen gewesen, aber
der Landesvorsitzende ist nur Mann.
Also ja. Um den Landesvorsitz.
Sie haben zu wenig, ganz kurz einhaken. Wir haben zu wenig Frauen in Thüringen. Also wir haben mindestens genauso wenig.
In der Partei meine ich.
In der Partei. Ja, das liegt vielleicht an Ihnen.
Das war jetzt da kommen wir vielleicht gleich noch zu. In der Partei meine ich jetzt. Also das ist aber jetzt klar,
okay,
dass wir da weniger Frauen haben als Männer. Und da im Landesvorstand an führender Position keine Frauen sind und auch keine Frauen für die führenden Positionen auf der Landesliste zur Bundestagswahl vorgesehen waren, war es halt eine Männerrunde. Und wir hatten uns dann besprochen und geguckt, wie gestalten wir das Ganze am kommenden Samstag. Am Dienstag hatten wir uns getroffen und haben dann eine vernünftige Lösung gefunden. Ähnlich wie 2017, als wir auch mit Jürgen Pohl gesagt haben, wir versuchen als Thüringer Doppel anzutreten, damals als die Volksanwälte.
Die Volksanwälte,
ja. Genau, das war ja relativ erfolgreich. Und jetzt haben wir gesagt, Volksanwälte ist noch ein bisschen älter schon. Wir versuchen es mal anders, noch das Thüringer Tandem geboren, aus der Taufe gehoben und so ja dann auch beim Aufstellungsparteitag die Leute hinter uns gebracht.
Nochmal auf diesen Aufstellungsparteitag ganz kurz zurückblicken, bevor wir dann auch wirklich inhaltlich reden. Herr Brandner, da gab es ja durchaus Kritik von dem einen oder anderen Parteifreund, dass so ein bisschen der Kontakt der Landesgruppe zum Landesverband verloren gegangen sei. Wie haben Sie das wahrgenommen? Wie haben Sie das aufgenommen? Das ist ja auch Kritik an Ihnen ein Stück weit als Landesgruppenvorsitzenden.
Ja, mit Kritik müssen Sie leben. Da haben sich manche Leute so geäußert, die gar keine Ahnung haben, wie die Berliner Politik funktioniert, diese andere Sachen vorgestellt haben, möglicherweise, die dann nicht so liefen. Also wir haben eine ganz vernünftige Arbeit gemacht, 5 für Thüringen, inzwischen ja nicht mehr ganz 5.
Aber nur noch 4,5, ne?
Genau, wir haben jetzt nach den Wir für Thüringen umbenannt, demnächst sind wir wahrscheinlich 8 oder 9 für Thüringen nach der nächsten Bundestagswahl. Das kann man besser verzahnen, selbstverständlich, aber da müssen beide Seiten so ein bisschen auf sich zugehen, das wird auch funktionieren.
Weil Sie das gerade sagen, 8 für Thüringen, das würde ja suggerieren, Sie holen 8 Direktmandate, also Sie gewinnen 8 Wahlkreise, das ist nach neuesten Umfragen im Bereich des Möglichen, aber der Wahlkreisgewinner ist natürlich nicht mehr automatisch dann auch Mitglied des Deutschen Bundestages aufgrund der Wahlrechtsreform. War das eigentlich ein Fehler, dieser Wahlrechtsreform zuzustimmen?
Also wir haben ein Luxusproblem, wie Sie so sagen. Es kann natürlich auch sein, durchaus sein, dass wir die 8 Wahlkreise direkt gewinnen und dann der oder die
also Sie müssen prozentual ja 50% der Zweitstimmen holen, um alle 8 in den Bundestag zu
kommen. Naja, ein bisschen weniger, weil da kommt ja nicht rein.
48,
aber, okay. Ja, aber ich denke mal, das könnte schon knapp werden. Die Wahlrechtsreform, also wir haben ja immer, das gehört ja zu unserer DNA dazu, dass wir gesagt haben, Bundestag muss verkleinert werden. Und hatten damit Albrecht Laser jemand, der das ganz massiv forciert hat. Es ging so ein bisschen in unsere Richtung, wie es jetzt da ist, aber wir hätten uns noch mehr Elemente gewünscht, wie die freie Listenwahl beispielsweise und solche Geschichten. Also der Schritt war goldrichtig, wenn wir uns auch einen noch kleineren Bundestag eigentlich wünschen würden, aber als Zwischenschritt ist das akzeptabel und man kann ja nicht
das Wahlrecht. Aber er wird zu Lasten ihrer Partei.
Man kann ja das Wahlrecht nicht danach ausrichten, zu welchen Lasten oder zugunsten das geht. Der Bundestag musste verkleinert werden, er wird jetzt verkleinert und ich hoffe, dadurch wird er auch effizienter.
Vielleicht eine Frage nochmal stellen, weil Ihre Bundesvorsitzende am Wochenende da relativ prominent unterwegs war. Die wurde ja gefragt, in einem Interview mit der Bild-Zeitung war das, glaube ich, ob sie Björn Höcke für einen guten Minister hielte. Hat sie mit Ja beantwortet. Sehen Sie das auch so?
Ich habe das gestern en passant erfahren in diesem RTL, in dieser RTL-Runde, genau, dass es dieses Interview gibt. Also wenn ich mir die Ministerriege im Land und im Bund anschaue, muss ich ganz ehrlich sagen, da brauchen wir uns nicht zu verstecken und Björn Höcke auch nicht.
Wenn Sie, also Höcke ist ja so ein Mensch, der immer noch, ja, mal sagen, so rechtskonservative Wähler, die AfD ja ansprechen will, verschreckt ein Stück weit. Da sehen Sie keine Probleme.
Ist das so? Also ich kenne jetzt.
Ich kenne zumindest Leute.
Kennen Sie einen? Gut.
Ich kenne nicht nur einen, ich kenne durchaus mehr.
Ich kenne keinen. In der Politik ist doch immer so, ist doch egal, was Sie sagen. Irgendjemand greift Sie immer an und mag Sie nicht.
Und irgendjemand sagt, ist immer erschrocken.
Das ist zu links, das ist zu rechts, das ist zu radikal, das ist zu leise, das ist zu laut. Also das ist immer so.
Okay. Na gut, immer genug vorgeplaudert, sprechen wir mal über Migration, oder? Immer?
Ja, Migration, aber mich interessiert noch eine Sache. Frau Weidel hat, glaube ich, auch gesagt, sie hielte jetzt Herrn Höcke beispielsweise für einen guten Minister.
Ne? Und, das war ja die Frage. Ja, genau, schon.
Und hat aber dabei auch gesagt, dass es ein Fehler war, ihn aus der Partei zu werfen.
Oder rauswerfen zu wollen.
Ne? Rauswerfen zu wollen damals.
Ja gut, daran war ich ja jetzt nicht beteiligt.
Das nein,
war
nein,
ja,
hatten Sie das?
Die Frage war, hielten Sie es auch für einen Fehler?
Bitte?
Hielten Sie das auch für einen Fehler?
Herrn Höcke aus der Partei zu werfen?
Werfen zu wollen, ja.
Ja, klar. Okay. Die Frage war jetzt ziemlich einfach zu beantworten. Hm. Finden Sie nicht?
Ja, wir wollten Ihnen auch mal die Chance geben.
Okay, danke. Ja.
Also wir hätten uns natürlich jetzt eine andere Antwort gewünscht. Aber
das hätten wir darauf aufgebaut jetzt, oder?
Ich dachte, Sie bringen uns eine Nachricht mit. In den vergangenen Tagen also war auf jeden Fall die Brandmauer-Diskussion, die ist in Thüringen wieder entfacht worden. Und Grund war ja ein Abstimmungsverhalten im Weimarer Land. Von Grünen und Linken gemeinsam mit der AfD. Sehen Sie darin eigentlich so eine gewisse Adelung Ihrer Partei? Sie sagen, ja Gott, mit uns wird doch schon zusammengearbeitet. Und was halten Sie überhaupt von der Brandmauer?
Naja, also jeder, der vernünftige Politik in Deutschland machen will, kommt gar nicht drum herum, als mit uns zusammenzuarbeiten und am Ende auch abzustimmen. Und die ganzen Probleme, die wir in Deutschland jetzt irgendwie lösen wollen, wo die CDU jetzt sagt, sie wären die Lösung, die gäbe es ja gar nicht, wenn die AfD-Politik seit 2015, seit 2016, wir sind bei Migration jetzt, ne?
Wir sind bei Migration.
Wenn die gemacht worden wären. Wo waren denn Söder und Merz und Linnemann und Spahn und Klöckner und alle, die das Maul jetzt aufreißen? Wo waren denn die ganze Zeit? Die haben doch gekuscht und haben nichts gesagt. Also wäre uns gefolgt worden, hätten wir eine vernünftige Politik gemacht. Von daher ist es geradezu zwingend, ich sagte das gerade, mit uns was zu machen. Ansonsten kommt Deutschland nicht vom Fleck. Oder nur in die falsche Richtung, nämlich nach unten.
Der Kollege sprach ja an dieses Brandmauer-Thema an. Ich will es nochmal eine Stufe höher heben, auf die Abstimmung im Deutschen Bundestag über den Entschließungsantrag, ne, den die CDU ja eingebracht hat. 5-Punkte-Plan für die Migration. Jetzt sagen Sie gerade, ohne die AfD kommt Deutschland nicht vom Fleck. Das ist nochmal so eine Erlebnisfrage. Dieser Entschließungsantrag, der am Ende, das weiß ich auch, keine Auswirkungen natürlich auf Regierungshandeln hat, ist ja dann durchgegangen mit CDU, FDP und eben AfD-Stimmen. Ihre Fraktion hat auch zugestimmt. Das war ja jetzt, dann hat man die Bilder gesehen im Fernsehen davon. Sie saßen mit drin, Sie waren live dabei, deswegen interessiert mich das. Ich saß ja nur vor der Glotze auf gut Deutsch. Sagen Sie mal, Herr Brandner, bei so einem Thema, warum ist dann so eine Fraktion wie die Ihre so, dass man dann jubelt, feigst, Baumann stellt sich vorn hin, jetzt beginnt was Neues und die alten Kräfte haben ausgespielt und wir sind jetzt die neuen Kräfte. Das war doch ein ernstes Thema. Warum werden da solche Jubelarien abgefeiert? Das interessiert mich tatsächlich mal.
Ja, ich sage Ihnen auch tatsächlich mal, warum das so ist. Es war jetzt auch, es war ja keine inhaltliche Abstimmung. Es war ja die Frage, funktioniert diese sogenannte Brandmauer, die eigentlich eine Gefängnismauer geworden ist für die CDU, funktioniert die noch oder funktioniert die nicht? Und es war halt ein Zeichen jetzt von ganz oben, dass das nicht mehr funktioniert. Was natürlich Auswirkungen auf, wir haben es ja gerade angesprochen, auf Abstimmungen in Kommunalparlamenten hat, die wir immer sagen können, guck mal, im Bundestag habt ihr jetzt zusammen mit der AfD vernünftig abgestimmt, warum soll das auf kommunaler Ebene nicht möglich sein und auf Landesebene? Obwohl es das ja vorher schon dutzendfach, wahrscheinlich hundertfach in Deutschland gab, dass auf kommunaler Ebene, ich komme aus Gera, da läuft das schon eine ganze Zeit so, aber unterm Radar.
Also Ihnen war es an der Stelle wirklich wichtiger, dass dieses Brandmauer-Thema mal klar wird, dass das nicht funktioniert, als diese Migrationsprobleme zu lösen?
Dieser Antrag löst doch kein einziges Problem. Dieser Antrag war zusammengeschustert aus den AfD-Sachen der letzten 10 Jahre. Da hat die CDU irgendwas zusammengeschrieben und dann hat sie das halt, warum auch immer, da zur Abstimmung gebracht. Das war also ein richtiges Zeichen, wurde da gesetzt. Und was jetzt das Jubeln im Deutschen Bundestag angeht, da sind wir, weiß Gott, nicht alleine. Denken Sie sich mal an diese peinlichen Jubelorgien und Arien, als da irgendwelche Buntheitsgesetze mit Luftschlangen und Konfetti und Konfettibomben und so. Das waren wir nicht. Wir haben uns gefreut, haben gesagt, guck mal, jetzt hat die Brandmauer ein Loch. Zumindest mal, wir haben ein gutes Zeichen in die Republik gesandt und darüber haben wir uns gefreut. War ja auch eine jahrelange Arbeit.
Sagen Sie mal, wenn wir bei Migration sind, lassen Sie uns mal kurz auf Ihr Wahlprogramm gucken. Herr Brandner, Remigration, dieser Begriff, ist ja von dem österreichischen Rechtsextremisten Sellner sehr groß gemacht worden. Dann gab es dieses mutmaßliche, tatsächliche oder wie auch immer Treffen, was als geheimes Remigrationstreffen angesehen wurde, da kann man da unterschiedliche Stände, da kann man, glaube ich, drüber streiten, was das am Ende war. Aber sagen Sie mal, warum hat es dieser Begriff Remigration, der ja wirklich belastet ist, warum hat der es jetzt überhaupt in Ihr Wahlprogramm geschafft? Also Sie sind ja stellvertretender Bundesvorsitzender, Sie
können ja was dazu sagen. Wer belastet denn da was? Also, das ist ein politischer Begriff, davon gibt es viele Begriffe. Zu meinem normalen Repertoire gehört der eigentlich nicht. Der heißt etwas mehr. Und da man jetzt nicht immer ganze Sätze sprechen kann, dampft man natürlich in der Politik ganz gerne immer auf einen Begriff ein. Merkel muss weg.
Also würden Sie sich von diesem distanzieren für den
Begriff? Nein, inhaltlich überhaupt nicht. Ich habe nur gesagt, der gehört nicht zu meinem Wortschatz. Aber dass wir für Ordnung sorgen müssen, dass wir kriminelle Ausländer abschieben müssen, dass wir darauf achten müssen, dass Illegale gar nicht erst ins Land kommen, dass illegal sich hier Aufhaltende abgeschoben werden müssen. Und das alles bündelt dieser Begriff Remigration als Gegenbegriff zur Immigration, sag ich mal, um das so ein bisschen so als Wortpaar zu bilden. Also inhaltlich gibt es überhaupt nichts zu distanzieren oder über Schlechtes dazu zu sagen. Sie sagen jetzt, das hat irgendein Herr Sellner mal gesagt. Ja gut, Herr Sellner sagt wahrscheinlich auch guten Morgen und das sage ich auch und dann dadurch ist das auch nicht schlimm.
Ja, jetzt vergleichen wir Äpfel mit Birnen, aber ich frage anders, wen wollen Sie denn jetzt alles abschieben?
Jetzt habe ich ja gerade umrissen. Also das sind ja zwei Aspekte. Zum einen mal den Zustrom begrenzen. Wir haben das Zustrombegrenzungsgesetz interessanterweise von CDU, CSU im Deutschen Bundestag gehabt. Das ist das erste Mal.
Von der AfD aus dem Ausschuss geholt, um die CDU unter Druck zu setzen, ne?
Nee, das wollten wir ja.
Das wollten Sie, genau.
Die CDU hat das ja selber gemacht und ist gescheitert. Und warum? Weil die CDU nicht geschlossen war und die FDP rumgeeiert hat. Also daran hat man gesehen, ohne AfD funktioniert gar nichts in Deutschland. Nicht mal die CDU stand hinter Merz, ne?
Auf die Gefahren, dass wir abschweifen, aber wenn die CDU das Gesetz nicht selber aus dem Ausschuss geholt hätte, hätte es doch die AfD aus dem Ausschuss geholt. Das war doch in erster Lesung durch.
Genau. Ja. Mit dem Gedanken hatten wir gespielt, wobei abschließend gar nicht erklärt war, ob es überhaupt geht.
Mussten sie ja dann am Ende
nicht erklären. Wussten wir nicht. Aber das hat die CDU dann selber gemacht, also über dieses Stöckchen ist sie gesprungen. Ob das geschickt war, weiß ich nicht, aber es hat offengelegt, dass auf die FDP nicht ansatzweise Verlass ist und die CDU auch wankelmütig ist, sondergleichen.
Gut, also, weg von FDP und CDU, wen will die AfD alles abschieben? Ich habe das immer noch nicht geklärt.
Ja, aber das ist doch jetzt das Allgemeinwissen. Also, erster Schritt, Zustrombegrenzung. Zweiter Schritt, wenn wir begrenzt haben, wer ist in Deutschland, wer hat hier nichts verloren? Dazu gehören abschiebereife Ausländer, die festgestellt durch Behörden oder durch Gerichte abschiebereif sind. Dann schaut man sich an, teilweise gibt es Duldungen, warum sind die Duldungen da? Das schaut man sich an. Dann guckt man sich an, wer ist hier kriminell geworden, wer hat sich in die Gesellschaft nicht eingefügt, auch wenn er geduldet ist oder möglicherweise noch ein Aufenthaltsrecht hat, auch das muss dann beendet werden. Und um diese Gruppen geht's und nicht um Ausländer, die hier schon in der dritten, vierten Generation unterwegs sind, die sich eingebracht haben, die am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, die Steuern zahlen, die Betriebe haben, die Taxi fahren oder Dönerbuden und da auch vernünftig Steuern zahlen, so wie wir alle hoffen. Die können natürlich alle bleiben und haben auch gar kein Problem und wählen uns ja. Also, wenn sie Deutsche sind, wählen die uns ja auch zu einem erheblichen Teil, weil die genau wissen, dass diejenigen, die illegal nach Deutschland kommen und sich hier benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen, dass die den Ruf von allen zerstören.
Aber das Recht auf Asyl stellt auch die AfD nicht in Frage.
Nee, wir halten uns ans Grundgesetz. Wir sind die Grundgesetzpartei, wobei ja die meisten den Artikel 16a halt dann nicht im Blick haben. Ne? Der gehört natürlich zum Asylrecht in Deutschland dazu. Und der sagt nun mal, auf Asylrecht kann sich nicht berufen, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt, Wir sind von sicheren Drittstaaten umgeben. Also auf dem Landweg gibt es jetzt in meiner Fantasie keinen einzigen, der legal nach Deutschland einreisen könnte und einen Asylanspruch hätte.
Jetzt sagen Sie ja auch, es muss schneller und mehr abgeschoben werden. Aber Sie wissen auf der anderen Seite auch, dass es natürlich sehr schwierig ist, überhaupt in viele Staaten abzuschieben, weil die Menschen nicht zurückgenommen werden. Wie wollen Sie das lösen?
Ja, es ist immer alles sehr schwierig, wenn es darum geht, vernünftige Politik umzusetzen. Donald Trump hat es vorgemacht. Man setzt die Leute ins Flugzeug und sagt, es fliegt ja in euer Heimatland zurück. Und wenn das Heimatland sagt, die nehmen wir nicht, dann sagen wir, gut, dann ziehen wir jetzt mal zumindest mal die Unterhaltskosten, die eure Leute hier bei uns verursachen, von den Entwicklungshilfeleistungen ab. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Vielleicht gibt es eine Visumspflicht für diejenigen, die aus dem Land dann uns besuchen wollen. Da gibt es schon Möglichkeiten, die Heimatländer dahin zu bekommen, dass sie ihre eigenen Bürger auch wieder zurücknehmen. Gar keine Frage. Man muss es nur wollen. Wie in Deutschland. Alles, was man politisch will, ist möglich. Denken Sie an die Grenzöffnung. Eigentlich völlig rechtswidrig, illegal die Grenzöffnung. Es war politisch so gewollt und deshalb läuft das 10 Jahre.
Die Grenze war doch offen zu dem Zeitpunkt. Die Grenze war doch offen.
Ja, hätten sie zumachen müssen. Das hätte
sie zumachen müssen.
Streit um des Kaisers Bad.
Naja, aber Sie sagen immer, die AfD hat irgendwann das Thema, Frau Merkel hat die Grenze aufgemacht.
Damit, oder nicht geschlossen.
Damit versuchen Sie seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren zu realisieren. Die Grenze war offen zu dem Zeitpunkt. Vielleicht bleiben wir da einfach bei.
Was sagen Sie zu Schengen denn in diesem Zusammenhang?
Funktioniert nicht.
Die Grenzen dicht zu machen, wird natürlich auch den Wirtschaftsstrom so eindämmen.
Weiß ich gar nicht. Die Grenzen sind doch angeblich jetzt kontrolliert seit ein paar Monaten. Wo ist denn das riesengroße Chaos, was angeblich immer prophezeit wurde?
Ja, gibt auf jeden
Frau Faeser brüstet sich doch jetzt gerade.
Es gibt einen Aufschrei aus der Wirtschaft, dass vieles nicht mehr
wie toll unsere Grenzen geschützt sind, wer alles zurückgewiesen wird, wie viele Haftbefehle vollstreckt werden. Damit brüstet sich plötzlich eine Innenministerin, die und ihre Vorgänger gesagt haben, es wäre alles unmöglich und Deutschland würde untergehen. Es funktioniert. Wenn man nur will, funktioniert das.
Wir bleiben ja, Kollege hat es ja angesprochen, Wirtschaft. Trotz allem, wenn wir jetzt von Grenzkontrollen mal weggehen, wir wollen ja noch ein bisschen inhaltlich reden, ist die Wirtschaft ja so pessimistisch wie seit Jahren nicht mehr. Warum sollen denn Unternehmerinnen und Unternehmer einer Partei wie der AfD dann vertrauen, dass es besser wird?
Ja, die Frage ist ja zunächst mal falsch umgestellt. Warum ist die Situation so, wie sie ist? Ist ja nicht so, diese düstere Situation, die ja selber umrissen haben.
Wir wollen ja die Zukunft gucken,
wir wollen ja keine Vergangenheit. Nein, wir müssen ja die Vergangenheit gucken. Das wird immer ganz um dann von eigenen Fehlern abzulenken, wird gesagt, ja nee, wir gucken jetzt alle nach vorne.
Also mir
wer hat denn die Wirtschaft ruiniert?
Also mir kann man ja keine Fehler unterstellen. Ich will jedenfalls nicht von eigenen Fehlern ablenken.
Nein,
Sie machen ja wahrscheinlich auch keine.
Nein, wir wollen ja Ihre Rezepte für die Zukunft wissen.
Ja, aber dazu gehört, dass man den Blick in die Vergangenheit zu werfen. Wo kommt das ganze Elend dann her? Das kommt aus einer völlig misslungenen Wirtschaftspolitik der Ampel aus Rot, Gelb und Grün und davor schon Merkel. So, jetzt müssen wir halt gucken, dass wir die Kuh vom Eis bekommen oder den Zug wieder aufs Gleis gesetzt bekommen und das in die richtige Richtung
fährt. So, und wie?
Und dann geht man da ran und schaut sich mal an, woran krankt die deutsche Wirtschaft? Extrem hohe Energiepreise, extrem unzuverlässige Energieversorgung. Man weiß nicht genau, was hinten rauskommt. Da muss man ran. Es ist eine Binsenweisheit, dass wir dafür stehen, einen vernünftigen Energiemix hinzubekommen aus grundlastfähigen Energiearten, Erzeugungsarten wie Kernenergie, Kohle, Gaskraftwerke. Da kann man auch ein bisschen Photovoltaik dazu machen, also ein bisschen was Schwankendes und so. Aber es muss eine grundlastfähige Energieversorgung her. Es muss diese gesamte Milliarden, zig Milliarden, hundert Milliardenfache Euro Umverteilung in den Sektor der sogenannten erneuerbaren Energie muss gestoppt werden. Steuern und Abgaben wird drüber geredet. Die Steuern sind, glaube ich, gar nicht das allergrößte Problem in Deutschland. Darüber kann man nachdenken. Und da haben wir einen super Ansatz, indem wir sagen, Familiensplitting einzuführen. Ne? Also nicht wie das Ehegattensplitting nur, sondern in das Familiensplitting werden die Kinder mit einbezogen. Grundfreibeträge von 15.000 Euro pro Person. Das ist für eine fünfköpfigen Familie. Ich hoffe, ich rechne jetzt nicht wie Baerbock, sondern ich rechne wie Brandner. Ungefähr 75.000 Euro im Jahr, ab denen überhaupt die Steuerlast dann erst beginnt. Das ist natürlich ein Ansporn für Leute, sich auch wieder einzubringen. Mehrwertsteuer soll gesenkt werden. Diese Geschichte mit dieser Lüge von Scholz, diese zeitweilige Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie nicht rückgängig zu machen, würden wir jetzt wieder rückgängig machen, sozusagen die Rückgängigmachung. Also es ist eine ganze Menge zu tun. Sie müssen auch dafür sorgen, dass sich die Menschen hier wohlfühlen, dass sich die Fachkräfte hier wohlfühlen. Wir haben ja in Deutschland eine Abwanderung von ungefähr 200.000 inländischen Fachkräften ins Ausland pro Jahr. Warum gehen die alle weg? Weil die Steuern und Abgaben so hoch sind. Über die Abgaben haben wir doch gar nicht geredet. Die Sozialversicherungsabgaben, die dadurch auch massiv beeinflusst, aber dass wir einen riesengroßen Zustrom in die Sozialsysteme haben. Also an jeder Ecke können Sie anfangen, irgendwas zu regulieren. Sie können die Steuern problemlos senken, wenn Sie die Ausgaben senken. Also es geht, wenn man will, innerhalb kürzester Zeit, dass man das wieder vom Kopf auf die Füße stellt.
Aber sind Sie allen Ernstes der Ansicht, dass die AfD dazu beigetragen hat, dass hier ein Klima in Deutschland zu schaffen, dass die Menschen sich, die aus dem Ausland kommen, hier wohlfühlen?
Ich hatte Ihnen ja gerade gesagt, dass diejenigen, die schon länger hier wohnen, und damit meine ich jetzt die mit Migrationshintergrund, dass diejenigen sagen, also ihr als AfD, ihr helft uns eigentlich, indem ihr dafür sorgt, dass der Ruf der Ausländer in Deutschland nicht ruiniert wird. Und das tun diejenigen, die illegal einwandern, die sich illegal hier aufhalten und dann auch noch Straftaten begehen. Klar, die Leute, die wollen uns. Die Einheimischen sozusagen, die Eingeborenen wollen uns und die Dazugekommenen auch. Und für die sind wir da.
Ja, wenn Sie von illegal Eingewanderten reden, dann meinen Sie diejenigen, die nach 16a nicht in Deutschland sein durften. Deutschland ist...
Wir haben doch auch Hunderttausende von Personen, die nach Deutschland gekommen sind, die ihre Papiere weggeschmissen haben. Das sind Straftaten. Ich reise ein.
Dublin funktioniert nicht an der Stelle.
Paragraph 14, 15 Aufenthaltsgesetz, da steht drin. Wenn ich ohne Papiere einreise, ist das eine Straftat. Solche Sachen müssen geahndet werden und da muss man ran.
Ja, manche haben aber auch, also weil Sie jetzt Hunderttausende sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt statistisch erhoben ist, also auf der anderen Seite gibt es auch viele, die kommen eben aus Kriegsgebieten. Da hat man nicht seinen Pass dabei.
Ja, wie kommen die dann nach Deutschland?
Gut, dass Dublin nicht funktioniert, haben wir gerade gehört.
Ja, eben. Also, da wollen Sie ran.
Ja. Das meine also ist die Frage jetzt erschöpfend beantwortet, wie wir die Wirtschaft wieder aus dem
Ich würde schon sagen, wir haben Sie ja noch nicht mal unterbrochen. Wir haben Sie 60 Sekunden lang nicht unterbrochen, Herr Brandner.
Nee, das ist schön. Ja, Mindestlohn ist auch noch so ein Thema. Da wird immer gesagt, Mindestlohn müsste 1 Euro rauf. Nee, es müssen die Steuern und Abgaben runter. Das hilft Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Da habe ich ohne Erhöhung des Mindestlohns mehr netto in der Tasche als Arbeitnehmer, als wenn ich 1 Euro auf den Mindestlohn draufsattel. Das kostet den Arbeitgeber ungefähr 1,30 Euro. Der Arbeitnehmer bekommt vielleicht 50 Cent und der Staat sackt sich den Rest ein. Also eine völlige Scheindebatte.
Was mich nochmal interessieren würde, weil die Zeit uns so ein bisschen wegrennt, Herr Brandner.
Oh.
Die AfD und die Vereinigten Staaten von Amerika, sprich die USA, das war ja nicht immer eine Liebesbeziehung. Ne? Man hatte mehr den Hang zu Russland, gute Beziehungen zu Russland, statt gute Beziehungen zu den USA. Seit Donald Trump Präsident ist, J.D. Vance hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende geredet, so dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch wissen, wann wir heute hier aufzeichnen. Und zwar am Montag nach der Sicherheitskonferenz. Woher kommt denn die AfD-Liebe zu der USA plötzlich?
Also ich glaube, Liebe ist da jetzt das falsche Wort. Wir lieben, ich weiß nicht, wen Sie lieben, aber ich liebe jetzt kein Land.
Ich liebe meine Frau.
Außer mein eigenes vielleicht. War das nicht, irgendein Bundespräsident hat schon mal gesagt, ich liebe nicht mein Land, ich liebe meine Frau. Gut. Darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Nein, wir gucken natürlich, mit welchen, was bringt Deutschland weiter? Was bringt Deutschland weiter? Auch international. Und dazu gehört natürlich, dass man es sich nicht wie Frau Baerbock, wie so ein Elefant im Porzellanladen mit allen Ländern dieser Erde, die etwas zu sagen haben, verscherzt. Wie beispielsweise Russland, China, die Vereinigten Staaten, teilweise auch in Europa, unsere Partner, wie man so schön sagt, sondern man muss halt gucken, dass man mit allen auskommt. In vielen Ländern gefällt mir natürlich das politische System nicht, das politische Personal gefällt mir vielleicht nicht, aber es ist nun mal, es gehört dazu, dass man mit diesen Ländern verhandelt. Und da hatten wir immer versucht, im Gespräch zu bleiben mit russischen Vertretern. Das hat so lala funktioniert. Jetzt kommen die amerikanischen Vertreter dazu. Mit chinesischen Vertretern gibt es Gespräche, Ungarn beispielsweise, da haben wir gute Kanäle. Also wir sind eigentlich die Partei, die international zurzeit am besten aufgestellt ist, weil wir in der Lage sind zu antizipieren, was bringt es, wenn ich ausländische Staatschefs, wie zum Beispiel Steinmeier über Trump als Hassprediger beschimpfe, das bringt überhaupt nichts für Deutschland, sondern man muss den Ausgleich schaffen, mit allen im Gespräch bleiben und das ist dann halt zurzeit so, dass wir die Möglichkeit haben, mit den Amerikanern wesentlich besser zurechtzukommen als der amtierende Bundeskanzler oder auch ein Friedrich Merz, der ja gestern Abend, wir wissen ja, wann wir aufzeichnen, noch gesagt hat, er würde sich gar nichts sagen lassen. Natürlich lässt er sich was sagen von den Vereinigten Staaten. Ne? Also das ist völlig kurzsichtig, was die anderen Parteien da machen.
Bringt mich noch zu einer Frage, bevor wir schon in die Schlussrunde einbiegen.
Oh.
Herr Brandner, Donald Trump bzw. die Trump-Administration, das ist ja nun auch bekannt, will mit Russland über einen Frieden in der Ukraine verhandeln, und zwar ohne Europäer am Tisch und eigentlich auch ohne die Ukrainer am Tisch. Finden Sie das richtig?
Ich finde das zumindest mal eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, den Krieg jetzt auf absehbare Zeit möglichst kurzfristig zu beenden. Ob das die feine englische Art ist, wird sich am Ende zeigen. Und es wird ja nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber die Europäer haben sich selber ins Abseits gestellt, ne? Durch diese einseitige Politik nur zugunsten der Ukraine, ohne auch nur den Hauch von diplomatischen Bemühungen zu unternehmen, den Krieg irgendwie einzudämmen. Jetzt versucht es mal der Donald Trump mit so ein bisschen Schwung im Amt. Ich denke mal, das wird mehr nützen als schaden. Ich wünsche viel Glück, dass der Krieg in der Ukraine lieber heute als morgen aufhört.
Zur Schlussrunde gehört bei uns immer die Frage auch nach der Wunschkoalition. Die können wir uns bei Ihnen natürlich jetzt denken. Deswegen frage ich jetzt einfach mal so, grämt es Sie eigentlich, dass Sie diese Wunschkoalition mit der CDU nie eingehen werden können nach der Wahl?
Nie sagt wer? Elmar Otto? Oder? Ja,
genau.
Ja, also, gut, das werden wir sehen. Ich meine, die Konstellation ist ja ähnlich wie in Österreich. Da gab es auch einen Herrn Nehammer, Bundeskanzler ÖVP, nie und nimmer mit der FPÖ. Dann sah es eine Zeit lang jetzt ganz anders aus. Jetzt scheint es auch gescheitert zu sein. Also Sie kennen, glaube ich, den Spruch von Bismarck, am meisten wird gelogen beim Jagen vor der Wahl und noch irgendwo. Und so ist es ja auch. Also glauben Sie bloß nicht diese Ausschließeritis auf der anderen Seite. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich die vernünftigen Kräfte in der CDU, CSU durchsetzen werden. Alles andere führt Deutschland weiter in den Abgrund. Und wir haben ja gestern Abend gesehen, wer tatsächlich damit liebäugelt als CDU, Herrn Habeck da weiterwursteln zu lassen als Wirtschaftsminister in der schwarz-grünen Koalition, der ist ja mit dem Klammerbeutel gepudert.
Ne? Ja, aber Friedrich Merz kann ja hinter dieser Aussage nicht mehr zurück.
Nein, aber es gibt ja nicht nur Friedrich Merz. Friedrich Merz war ja öfter schon mal weg vom Fenster. Und ja,
aber er wird wahrscheinlich der Wahlgewinner sein.
Naja, das kann schon sein.
Und dann wird er doch nicht weg vom Fenster sein.
Das funktioniert ganz schnell in den Altparteien. Gucken Sie, Frau Merkel, wie schnell die entsorgte wurde. Die wurde noch mit Orden voll behängt. Inzwischen inzwischen redet kein Mensch mehr von ihr. Sie versucht, sich mühsam zurückzukämpfen aus ihrer merkelschen Gruft und solche Geschichten. Also ich bin da ganz entspannt. Uns geht es um Deutschland. Die Hand ist ausgestreckt. Vernünftige Politik gerne mit jedem. Und da ist kein natürlicher Partner, aber am nächsten dran in vielen Bereichen ist halt die CDU.
Wenn wir nochmal an der Stelle festhalten, dass Politiker auch Menschen sind, Menschen nicht entsorgt werden, bevor wir uns um den Kaisersbart streiten.
Habe ich nicht politisch entsorgt gesagt?
Dann Sie haben nur entsorgt gesagt und dann irgendwas mit Gruft und Frau Merkel kämpfe sich wieder hoch.
Ja.
Habe ich an der Stelle einmal festgehalten fürs Protokoll und unsere Hörerinnen und Hörer. Allerletzte Frage, Herr Brandner, wo sehen Sie Ihre Rolle in der nächsten AfD-Fraktion?
Das wird vom Wahlausgang abhängen. Also ich bin ja parlamentarischer Geschäftsführer im Deutschen Bundestag. Das macht mir erstens Spaß. Zweitens denke ich mal, das kriege ich auch ganz ordentlich hin. Also das würde ich gerne weitermachen. Und alles Weitere sehen wir dann, wenn es um eine Regierungsbeteiligung geht oder was auch immer, wie sich das entwickelt.
Allerletzte Frage ist, was machen Sie denn, wenn es nicht funktioniert? Weil der Kollege hat es ja schon angesprochen, es ist ja gar nicht gesichert, dass Sie, selbst wenn Sie wieder den Direktwahlkreis gewinnen sollten, in den Bundestag einziehen. Bleiben Sie dann in Gera Rechtsanwalt?
Ja klar, das bin ich ja seit Anfang 1997 in Gera. Ich wohne da auch, habe da meine Kanzlei. Inzwischen auf ganz kleinem Licht natürlich nur fahren, weil das zeitlich nicht machbar ist. Aber Politik in Deutschland, Demokratie ist immer Wahlämter auf Zeit. Und irgendwann ist die Zeit rum und dann macht man halt was anderes. Oder das Gleiche, was man vorher gemacht hat.
Das sagt Stefan Brandner, der Thüringer Spitzenkandidat für die AfD für die Bundestagswahl am 23. Februar. Sie haben gehört, eine weitere Folge von Reden wir über Thüringen. Wir hatten in den vergangenen Tagen und Wochen alle Thüringer Spitzenkandidaten der Parteien zu Gast. Könnt ihr nachhören bei uns bei Spotify auf unserem Portal. Wenn es euch gefällt, Sterne verteilen, liken, teilen und so weiter. Wenn nicht, schreibt uns einfach eine Mail, dann gucken wir, was wir besser machen können. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Herr Brandner, für den Besuch.
Gerne. Ich hoffe, das wird vor der Wahl noch ausgestrahlt, oder?
Danke. Das passiert genauso.
Prima, da freue ich mich doppelt.
Ja. Also, tschüss.